Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Schluss mit Kirchensteuer, Staatsleistungen und anderen Privilegien für Kirchen und Religionsgemeinschaften. Das fordern die säkularen Grünen. Fragen dazu gleich an einen der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft innerhalb der Grünen Partei. Und unsere Reporterin war für uns in Schwetzingen und berichtet von einem neuartigen Wohngemeinschaftsprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Das jüngste Weihnachtsfest war in Deutschland ein Abschiedsfest, denn es war vermutlich das letzte, bei dem die Christen in Deutschland in der Mehrheit waren. So stand es pünktlich zum Fest in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, belegt durch zahlreiche Umfragen des Instituts für Demoskopie in Allensbach. Also, noch in diesem Jahr wird wohl nicht mal mehr jeder zweite Bundesbürger Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche sein. Andere Religionsgemeinschaften sind in Deutschland hinzugekommen. Zugleich wächst die Zahl derjenigen, die sich gar keiner Religion oder Glaubensgemeinschaft zugehörig fühlen. Laut Wikipedia waren das zuletzt 41% der Deutschen. Diese Entwicklung muss Konsequenzen haben, fordern die säkularen Grünen, eine Bundesarbeitsgemeinschaft innerhalb der Grünen Partei. Sie wollen, dass Kirchen und Religionsgemeinschaften keine staatlichen Privilegien mehr bekommen, etwa beim kirchlichen Arbeitsrecht, in Schule und Bildung oder, dazu haben sie gerade ein aktuelles Papier veröffentlicht, beim Eintreiben der Kirchensteuer. Einer der Mitgründer und Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft ist Jürgen Roth und er ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Frau Dietrich.
Herr Roth, was haben Sie gegen die Kirchen?
Ich habe gar nichts gegen die Kirchen. Möchte da auch Ihre Eingangsmoderation ergänzen. Wir sind auch für eine Abschaffung der Privilegien für Weltanschauungsgemeinschaften, die ja den Kirchen gleichgestellt sind. Es geht hier um ein neues Austarieren des Verhältnisses zwischen Staat, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und der Gesellschaft. Das ist 122 Jahre alt und bedarf dringend der Reparatur.
Schauen wir mal ein paar Aspekte an. Zur Kirchensteuer haben Sie gerade ein aktuelles Papier vorgelegt. Die Kirchen betonen, dass der Staat das ja nicht umsonst für die Kirchen macht, sondern dass sie dafür eine Gebühr entrichten. Und jeder hat ja außerdem die Möglichkeit, aus der Kirche auszutreten und muss dann auch keine Kirchensteuer mehr bezahlen. Also wo ist das Problem?
Das Problem liegt darin, dass hier exklusiv für Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften der Staat das in Kasso betreibt. Alle anderen gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Organisationen müssen sich um ihre Beiträge selber kümmern. Ob das Gewerkschaften sind, ob das Parteien sind, Verbände, wer auch immer. Diese Sonderregelung, dann auch noch mit staatlichem Gewaltmonopol durchgesetzt, die ist aus der Zeit gefallen und das wollen wir verändern.
Nun profitiert der Staat andererseits auch von kirchlichen Institutionen, weil kirchliche Träger, zum Beispiel Caritas oder Diakonie, sich im Gesundheits- und im Pflegesektor und in anderen Sektoren engagieren. Und auch wenn der Staat das finanziert, getragen, organisiert, gemanagt, werden diese Einrichtungen doch von den kirchlichen Institutionen. Auf diese Strukturen will der Staat vermutlich nicht verzichten.
Darum kann es ja auch gar nicht gehen. Es geht nur darum, dass man einfach mal feststellen muss, dass diese Institutionen finanziert werden durch Mitgliedsbeiträge, die werden finanziert durch vor allem durch Gebühren, durch Leistungen etwa der Krankenkassen. Also da kommt vieles zusammen. Da bleibt nur ein sehr geringer Eigenanteil übrig für die Kirchen selber. Und meine Frage ist, warum gibt es hier eine Sonderstellung? Warum wird das Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt anders behandelt rechtlich als eine kirchliche Einrichtung? Das hat mir bisher noch niemand erklären können.
Damit meinen Sie jetzt wahrscheinlich das kirchliche Arbeitsrecht.
Das kirchliche Arbeitsrecht ist nur ein Beispiel. Wir haben hier 1,4 Millionen Beschäftigte und das sind nicht Pasteure oder Priester oder andere in Verkündungsbereichen, sondern das sind Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, in Kinderbetreuungseinrichtungen, die auch zum Teil einfache Arbeiten verrichten, Reinigungsarbeiten und vieles andere, wenn das nicht schon längst outgesourced ist. Und da gibt es keinen Grund, diese Menschen anders zu stellen als Beschäftigte, wie gesagt, in Bereichen, die gesellschaftlich von anderen zivilgesellschaftlichen Trägern betrieben werden.
Dann schauen wir mal auf das kirchliche Arbeitsrecht. In kirchlichen Dienstgemeinschaften wie zum Beispiel Caritas oder Diakonie haben Gewerkschaften kaum Einfluss. Es darf im Prinzip nicht gestreikt werden und der Arbeitgeber darf die Lebensführung abfragen und auch sanktionieren, also etwa wenn es um Homosexualität, Scheidung oder Wiederverheiratung geht. Wie wollen Sie das ändern?
Zum Beispiel durch eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes, auch der Antidiskriminierungsgesetze. Die hat ja auch schon der Europäische Gerichtshof Vorgaben gemacht. Und ich hoffe, dass die neue Bundesregierung das, was sie im Koalitionsvertrag schon mal angedeutet hat, dann auch rasch in die Tat umsetzt und hier die Diskriminierung der Beschäftigten innerhalb der Kirchen gegenüber Beschäftigten in anderen Bereichen abbaut und einfach beendet. Das ist zu machen. Und das Gleiche gilt auch für das kollektive Arbeitsrecht, wo ja der Nationalstaat eine stärkere Stellung hat als im individuellen Arbeitsrecht. Ich hoffe auch da, dass wir hier den gleichen Zugang der Gewerkschaften haben, wie in anderen Bereichen auch. Also wie gesagt, mir geht es nicht um Diskriminierung.
Da muss ich noch mal ganz kurz nachfragen, weil neue Bundesregierung ist natürlich ein gutes Stichwort. Ja. Ihre Partei ist daran beteiligt. Genau. Aber die Aussagen genau dazu im Koalitionsvertrag sind ganz weich. Da heißt es, ich zitiere, gemeinsam mit den Kirchen prüfen wir, inwiefern das kirchliche Arbeitsrecht dem staatlichen Arbeitsrecht angeglichen werden kann. Können Sie damit zufrieden sein?
Ja und nein. Also immerhin steht es auf dem Tableau, das ist schon mal gut. Ich hätte mir durchaus eine verbindlichere, vor allem auch was die zeitliche Befristung angeht, klarere Formulierung wünschen können. Das war mit der SPD nun nicht zu machen, aber immerhin, die Diskussion ist eröffnet, der Auftrag ist gegeben und ich bin zuversichtlich, dass es hier auch mit Hilfe der Gewerkschaften und auch von anderen Kräften möglich ist, hier bald zu einer Regelung zu kommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Kirchen selber darüber nachdenken und ihre bisherige Blockadehaltung aufgeben.
Weil sie von Gerichten dazu getrieben werden. Aber was sagt das aus über das Selbstbewusstsein dieser Bundesregierung gegenüber Kirchen und Religionsgemeinschaften?
Es ist unsere säkulare Aufgabe, dieses Selbstbewusstsein zu stärken.
Schauen wir mal auf ein anderes Thema, die historischen Staatsleistungen. Das sind Zuwendungen an Bistümer und Landeskirchen als Entschädigung für Enteignungen im 19. Jahrhundert. Und schon in der Weimarer Verfassung war festgelegt, dass diese Staatsleistungen abgelöst werden sollen. Ja. Das ist bislang nicht gelungen, weshalb die Staatsleistungen noch immer fließen. Im vergangenen Jahr allein rund 600 Millionen Euro. Und das muss man vielleicht nochmal ausdrücklich dazu sagen, das sind keine Kirchensteuern. Ja. Jetzt hat die neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP angekündigt, das endlich angehen zu wollen. Aber auch hier ist die Aussage im Koalitionsvertrag, ich würde mal sagen, dünn. Im Dialog mit den Ländern und den Kirchen wolle man einen fairen Rahmen für die Ablösung schaffen. Verfassungsrechtlich ist dieser Dialog gar nicht nötig. Das klingt für mich auch eher nach langer Bank.
Ich hoffe, dass es nicht zu einer langen Bank wird. Die Einbeziehung der Länder übrigens würde ich an der Stelle nicht kritisieren wollen, weil in der Tat die Länder diejenigen sind, die die Kosten zu tragen haben. Es gab ja auch schon kritische Stellungnahmen zu einem Vorstoß der damaligen Oppositionsfraktionen Grüne, FDP und Linken, die ja einen Vorschlag in der vergangenen Wahlperiode gemacht hatten, weil, wie gesagt, die Länder das bezahlen müssten. Und hier wird man sicherlich zu einer Regelung kommen müssen, die eine deutlich, deutlich geringere Belastung als das 18,6-fache der Jahresleistung hier vorsieht. Das muss klarer und weniger werden. Und das ist meines Erachtens unabdingbar, auch um die Länder nicht zu überfordern.
Sie haben jetzt eben gesagt, die SPD sei es gewesen, die etwas konkretere Aussagen im Koalitionsvertrag zu diesen Themen verhindert habe. Aber es gibt ja auch bei den Grünen noch eine andere Bundesarbeitsgemeinschaft. Die sind wesentlich älter als Sie. Das sind die Christinnen und Christen bei den Grünen. Sind die vielleicht einflussreicher als Sie?
Also wir arbeiten mit den Christinnen und Christen eng und auch freundschaftlich zusammen. Wir sind ja auch in einer gemeinsamen Dachkonstruktion miteinander verbunden. Es gibt hier viele Gemeinsamkeiten und es gibt auch an manchen Punkten Meinungsunterschiede. Deshalb betrachten wir auch etwa unseren Vorstoß zur Kirchensteuer als ein Diskussionsangebot, als ein Angebot für eine breite Debatte. Und ich hoffe, dass sich die Christinnen und Christen daran ebenso beteiligen wie die vielen Säkularen in der Partei. Und ich bin mir sicher, dass diese Diskussion die Arbeit auch befruchten wird.
Aber können Sie die Christinnen und Christen bei den Grünen, die ja eine sehr starke Strömung sind innerhalb der Grünen-Partei, können Sie die überzeugen, beispielsweise Überwindung der Kirchensteuer, wie Sie das formulieren?
Also zunächst mal sind Christinnen und Christen in der Partei kein einheitlicher Block, sondern das haben wir auch in der damaligen Fachkommission der Partei gesehen. Da gibt es durchaus Unterschiede und das ist ja auch gut so. Wir sind eine Partei, die munter diskutiert, die auch ihre Programmatik immer wieder weiterentwickelt. Und ich bin mir sicher, dass es da auch zu neuen Allianzen und zu neuen Diskussionen kommen wird. Aber ganz sicher, irgendwann wird die Partei in ihrer Gesamtheit eine Entscheidung treffen müssen. Und das ist immer so wie bei Themen, die in der Diskussion stehen. Da gibt es dann auch mal Mehrheiten und Minderheiten. Aber es ist natürlich schön, wenn es hier zu einer gemeinsamen Haltung kommen wird. Und die kann nur in einer Reform bestehen und nicht in der Einzementierung längst aus der Zeit gefallener Regelungen. Das kann keine Zukunft haben.
Wenn wir über das Verhältnis von Kirche und Staat sprechen, dann muss man vielleicht jetzt auch noch mal auf das Thema sexuelle Gewalt in der Kirche schauen, Misshandlung und Missbrauch von Kindern und Schutzbefohlenen. Hat der Staat aus Ihrer Sicht da lange Zeit vielleicht zu brav reagiert und nicht vehement genug eingegriffen?
Ja, das ist ja das eigentliche Problem. Wir haben eine Haltung staatlicher Stellen, das ist geschichtlich zu erklären, das würde jetzt vielleicht etwas weit führen, das bis in den Westfälischen Frieden noch im Einzelnen durchzuargumentieren, aber wir haben eine Haltung zu sagen, was die Kirchen machen, geht den Staat, das geht niemandem was an. Und das ist genau die Schaffung von Freiräumen, in denen dann Missbrauch stattgefunden hat. Missbrauch ist ja immer spielt sich ja immer im Über-Unterordnungsverhältnis ab. Und genau diese Dunkelkammern, nicht, der Brüder im Nebel, das ist ja eine Formulierung von Kardinal Meißner, die hat genau zu dieser Situation geführt. Der Staat schaut nicht hin, er schaut weg, er nimmt seine Pflicht nicht wahr. Und innerhalb dieser autoritär geführten Gemeinschaften spielen sich dann schreckliche Dinge ab. Und das darf sich nicht wiederholen. Das ist aber auch ein Ergebnis dieses Verhältnisses von Staat und Kirche, das ich im Grundsatz in Frage stelle und das wir auf ganz neue Beine stellen müssen. Im Koalitionsvertrag steht ja auch drin, Schaffung eines neuen, modernen Religionsverfassungsrechts. Genau das ist die politische Aufgabe, dieses moderne, in die Zukunft gerichtete Religionsverfassungsrecht endlich zu schaffen.
Sagt Jürgen Roth von der Bundesarbeitsgemeinschaft Säkulare Grüne. Herr Roth, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Ich danke auch für das Gespräch, Frau Dietrich.
Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen nicht in Sonderzirkeln versorgt, beschult und separiert werden, sondern dass sie als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft ganz selbstverständlich am gesamten öffentlichen Leben teilhaben können. Das betrifft etwa den Zugang zu Regelschulen und zum Arbeitsmarkt, aber auch das Wohnen. Viele Menschen mit Behinderungen leben derzeit in Deutschland in Wohnheimen. Unsere Autorin Angelika Schmidt-Bisalski berichtet nun von einem Projekt in Schwetzingen in Baden-Württemberg, wo demnächst Wohngemeinschaften für Menschen mit und ohne Behinderung entstehen. Ein Haus, das ein Zentrum städtischen Lebens sein soll.
Ich bin der Pascal Geis und ich bin Julius.
Pascal und Julius, beide mit dem Down-Syndrom geboren, zeigen, wo sie hoffentlich ab Mai dieses Jahres wohnen werden. Vor einigen Monaten haben sie mit 5 zukünftigen Mitbewohnern, Eltern und Freunden Richtfest gefeiert. Sie hätten gern auch die Nachbarn zum Mitfeiern eingeladen, aber das ging wegen Corona nicht. In dem neuen Haus wird es 4 Wohngemeinschaften geben, für je 2 Bewohner. Jeder hat ein eigenes Zimmer, dazu gehören Bad, Küche und Balkon. Es gibt verschiedene Gemeinschaftsräume, Terrasse und Garten.
Auf jeden Fall mit Julius. Ich drücke und beide kommen wir auf. Und in meinem Zimmer, da will ich ein Büro haben, da mache ich meine Büroarbeit. Viele Formulare einsortieren, schreiben und Kopien machen, ja. 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 Und auf dem Floris, da kommen die Dusche.
Tagsüber arbeiten Pascal und Julius, wie alle künftigen Bewohner, an verschiedenen Arbeitsstellen, teilweise bis zu 1,5 Stunden entfernt.
Montag, Donnerstag, Freitag bin ich in der WABCO LKW-Werkstatt und Dienstags und Mittwochs, die 2 Tage, bin ich noch im Edeka, im Supermarkt. Tiefkühlsachen zum Beispiel, Pizza, solche Sachen einräumen, ja.
Lea kommt dazu. Sie wird mit Franziska eine der 4 WGs teilen. Die Mitglieder der Wohngemeinschaften sind zwischen 24 und 31 Jahre alt. Alle haben eine geistige Einschränkung, fast alle im Zusammenhang mit dem Down-Syndrom. Ganz allein werden sie, jedenfalls vorerst, nicht leben. Gisela Wrensch, Mutter von Julius und Vorsitzende des Vereins Pro Down, einem Träger des Wohnprojekts.
Nachts ist es wichtig, am Anfang zumindest, dass jemand da ist, weil ja, es ist halt was anderes wie zu Hause. Ne? Geht es einmal schlecht oder so, dann wissen die anderen vielleicht gar nicht, wie reagiere ich denn jetzt. Und dann morgens muss auch jemand da sein, wo guckt.
Brauchen schon auch noch Hilfe beim Einkaufen, genau, oder bei der Wäsche. Und Ziel ist halt so selbstständig wie möglich.
Ja. Und das muss man eben, ich denke, einfach langsam dahin führen, weil am Anfang ist für alle die Umstellung zu groß. Ja. Und jeder hat da irgendwo andere Bedürfnisse einfach. Und das muss man dann einfach gucken, wie das sich im Laufe der Zeit entwickelt. Und dann kann man das Ganze ja immer weiter reduzieren.
Ich denke, wenn dann so eine gewisse Routine drin ist, und dann können sich doch viele Sachen ganz allein bewältigen.
Bis hierhin ist das Wohnprojekt nicht besonders ungewöhnlich. Der Verein Lebenshilfe unterhält ähnliche WGs fast überall in Deutschland. Aber das Schwetzinger Projekt will noch mehr als die Selbstständigkeit der jungen Leute mit Handicap befördern und unterstützen. Hier kommt der Heidelberger Verein Habito e.V. ins Spiel, der sich als Brückenbauer zur Begleitung von Menschen in besonderen Lebenslagen versteht und bereits mehrere Projekte für inklusives Wohnen unterhält. Das Ziel beschreibt Heiko Zillig, Projektleiter bei Habito, so.
Das ist im Prinzip das Ziel, wo wir hinkommen wollen, dass es normal wird und dass sich Menschen auch freuen, miteinander in Kontakt zu kommen, weil eben alle Menschen unterschiedlich sind und dass es eben eine Bereicherung ist.
Aber das von Pro Down vorgeschlagene Projekt, für das man Habito mit ins Boot geholt hat, soll nicht im hergebrachten Sinn inklusiv sein, dass Junge und Alte, Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben, sondern sozusagen einladend inklusiv.
Wir haben gesagt, und unsere Kinder wollen von zu Hause ausziehen, brauchen aber Unterstützung. Die kennen sich von Kindesbeinen an, aus dem Freizeitbereich und so weiter. Und wir haben auch Workshops gemacht und wir haben gesagt, wie stellt ihr euch Wohnen vor? Und denen war es total wichtig, mit ihren Kumpels zusammen zu wohnen, dass da jemand ohne Behinderung unter dem gleichen Dach wohnt, war überhaupt keine Kategorie. Das hat ihn nicht interessiert. Wir haben gesagt, wir treffen die doch. Wir treffen die, wenn wir in den Sportverein gehen, dann haben wir doch Kontakt mit denen. Wenn wir einkaufen gehen, wenn wir mit unseren Nachbarn zu tun haben, dann haben wir gesagt, okay, wenn es für die, die es betrifft, das überhaupt nicht wichtig ist, warum sollten wir ihnen unser Verständnis von Inklusion sozusagen überstülpen?
Und so ist ein Projekt entstanden, das, bildlich gesprochen, von innen nach außen inklusiv sein wird. Nicht einzelne Menschen mit Handicap sollen in die Gesellschaft integriert werden, sondern die Gesellschaft wird eingeladen, ins Haus in der Schwetzinger Schützenstraße zu kommen. Zum Beispiel zum gemeinsamen Kochkurs, einer Bastelgruppe oder zum gemeinsamen Tanzen. Gastgeber sind dann die 8 Bewohnerinnen und Bewohner.
Wir wollen halt gerne, dass hier unser Wohnprojekt auch in die Nachbarschaft wirkt. Also das heißt, wir wollen die Menschen zu uns in unser Haus holen. Deswegen haben wir im Keller diesen sogenannten Begegnungsraum. Da können wir Vereine dazu einladen, unten ihre Sitzungen abzuhalten. Wir können Krabbelgruppen oder Mütter einladen mit ihren Spielgruppen, die unten sich dann aufhalten können. Und es soll halt eine ganz breite Bevölkerungsschicht zugänglich gemacht werden. Also einfach in gemeinsamen Austausch mit den behinderten Menschen zu kommen und einfach ein Miteinander zu leben. Und damit hoffen wir, dass unser Begegnungsraum auch ins Quartier wirkt, Menschen gerne hier hinkommen und ein reger Austausch stattfindet.
Und auch für die 8 WG-Mitglieder gibt es einen großen, gemütlichen Gemeinschaftsraum, wo man sich zum Beispiel am Wochenende miteinander oder auch mit den jeweiligen Gästen treffen kann.
Und in dem Wohnraum? Hier sind wir in der Küche und im Wohnraum. Genau, hier kommt die Küchenzeile hin. Das muss auch mit 1,50 Durchgangsbreite, also 1,50 Meter Durchgangsbreite für etwaige Rollstuhlfahrer, müssen wir darauf achten, dass das auch barrierefrei sozusagen ist, die Küche. Und deswegen ist hier an der Seite sehr viel Platz. Und wir haben hier so eine Küchenzeile, entweder in so eine Winkel- oder L-Form und eben noch hier in der Mitte eine Kochinsel, wo die eventuell auch Rollstuhlfahrer drumherum fahren können. Und hier wird dann ein großer Tisch sein mit Zugang auch zur Terrasse und in den Garten. Drüben haben wir dann noch das Betreuerbüro. Hier ist der Therapieraum, da kann man sich mal gesondert mit jemandem beschäftigen oder wenn nachmittags jemand mal vielleicht Spiele machen will oder will musizieren oder möchte in Ruhe mal ein Buch lesen oder wie auch immer, da kann man sich hierhin verziehen.
Aber noch ist der Hausbau nicht fertig und auch der Gefühlshaushalt der Eltern und künftigen Bewohner verändert sich noch.
Ich will meine Ruhe haben, auch ein bisschen zurückziehen. Ich habe alles im Zimmer.
Dir geht's gut eigentlich, ne?
Mir ist gut. Ja. Und zum Beispiel, ich vermisse zum Beispiel meine Brüder und Schwester, Mama und Papa. Und wenn ich das hinsehe, atmen ist ein bisschen schwierig und einfach überschlafen. Ja.
Und dann geht's wieder.
Und dann sieht's wieder.
Also hast du ein bisschen Angst, dass du Heimweh kriegst, ne? Mhm. Nach deinen Eltern, deinen Geschwistern, deiner Katze.
Aber ich dämme immer zurück. Was weiß ich?
Also ich hab ein bisschen Angst, aber ich freue mich auf den Umzug, auf das Zimmer. Also jetzt hier stelle ich mir es größer vor.
Und die Mama hat nicht immer Zugriff, ne?
Die Mama sieht dann nicht, was ich mache.
Und Pascal, wie ist es bei dir? Hast du ein bisschen Angst auch?
Doch, ein bisschen schon. Wenn ich an Mama und Papa denke, schon so ein bisschen schon, ja.
In Schwetzing entsteht eine Wohngemeinschaft für Menschen mit und ohne Behinderung. Von dort berichtete Angelika Schmidt-Bisalski. Christentum, Glaubensverlust im Alter, das ist der Titel unseres Features aus Religion und Gesellschaft zu hören heute Abend ab 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war Tag für Tag. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you.